Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Wir wollen hier ganz klar ein Haus haben, was dann dauerhaft funktioniert. Und das heißt für uns jetzt unsere Planungen anpassen. Eins ist aber für uns ganz klar, wir werden kein leeres Haus eröffnen.
Er spricht von einem Haus, meint aber ein Schloss, das Berliner Stadtschloss. Heute nun hat der Generalintendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgerloh, einen neuen Eröffnungstermin genannt, September 2020 statt Dezember 2019. Was sich da tut an der größten kulturpolitischen Baustelle der Republik und was sich dort nicht getan hat, wir werden es hören. Außerdem schauen wir in dieser Fazitstunde unter anderem auf ein sonderliches Gemälde, das Neo Rauch gemalt hat und das morgen erstmals in der Zeit zu sehen ist. Wir hören vom Auftakt des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt und vom Festival Theaterformen in Hannover. In Klagenfurt ist am Abend der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eröffnet worden. Von morgen bis Samstag lesen 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus unveröffentlichten Texten. Ab Sonntag dann werden insgesamt 5 Preise vergeben. Der Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Zum Auftakt gab es die traditionelle Klagenfurter Rede zur Literatur. Gehalten hat sie der 36-jährige österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz.
Den Rechtsradikalen und Rechtspopulisten, die nun überall in Europa langsam ihre Faust um wichtige Institutionen zu schließen beginnen, kann man getrost die Mitteilung machen: Natürlich werdet ihr verschwinden. Make no mistake. Man sieht euch bereits an den Rändern flackern.
Clemens J. Setz. Wiebke Poromka wird für Fazit den Wettbewerb beobachten. Sie hat die Eröffnung am Abend erlebt und ist jetzt live aus Klagenfurt zugeschaltet. Frau Poromka, guten Abend.
Guten Abend.
Einen kurzen Ausschnitt aus dem, was Clemens J. Setz in seiner Rede zur Literatur gesagt hat, das haben wir gerade gehört. War das insgesamt denn eine äußerst politische Rede?
Das war eine sehr politische Rede und das steht ja in Klagenfurt auch in einer ganz guten Tradition. Da sind ja Eröffnungsreden oft ganz politisch und kritisch. Man denke nur an Feridun Saimoglu im vergangenen Jahr oder Josef Winkler, der sehr bildstark schon vor einigen Jahren die FPÖ kritisiert hat. Aber man muss eben bedenken, es war auch eine Rede von Clemens J. Setz. Und Clemens J. Setz ist ein Schriftsteller, der immerzu das, was wir für normal und für selbstverständlich halten, unterläuft und irritiert. Mitunter auf verstörende, aber oft auch auf sehr, sehr lustige Weise. Und so hat er denn diesen politischen Abend heute auch zunächst ganz anders begonnen.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte mit Ihnen gerne über Wrestling reden. Keine Angst, ich habe mir das gut überlegt. Der Anlass, das heißt die Anwesenheit so vieler Menschen aus Literatur und Politik in einem Raum, ist dafür geradezu ideal.
Wrestling, wenn man den Bachmann-Preis mit Wrestling vergleicht, Frau Poromka, dann liegt natürlich der Schluss nahe, es geht um den Wettbewerb, um den Kampf, um strahlende Sieger und diejenigen, die niedergerungen werden, also die Verlierer.
Ja, das läge nahe. Allerdings muss man dabei bedenken, dass Wrestling ja gar kein echter Kampf ist, sondern ein inszenierter, so ein durchchoreografiertes Spektakel, eine Show, bei der nicht nur Gewinner und Verlierer schon vorab feststehen, sondern bei der vor allem die Wrestler ja auch als so ein bestimmter Charakter auftreten, in der sie in bestimmte Rollen schlüpfen. Und dem Clemens J. Setz ging es sehr viel mehr um diese Rolle der Wrestler. Denn aus dieser Rolle, und das hat Setz erklärt für all jene, die sich nicht so mit Wrestling auskennen, ich gehöre auch nicht dazu, aus der darf so ein Wrestler nicht aussteigen. Und da gibt es einen Spezialbegriff, der heißt Kayfabe. Ich kannte den nicht, aber der Setz, das ist tatsächlich jemand, der sich mit den absonderlichsten Dingen auskennt. Und was Setz nun beobachtet ist, dass diese Wrestler oftmals nicht nur außerhalb des Rings dass diese Wrestler auch außerhalb des Rings in dieser Rolle bleiben, dass sie sich da immer mehr anverwandeln. Man könnte auch sagen, dass sie vielleicht so ein bisschen sich mit dieser Rolle verwechseln und dass sie Fiktion zu Wirklichkeit werden lassen. Und erstmal könnte man jetzt sagen, wenn man das auf die Literatur überträgt, na, das ist doch hervorragend, weil das würde ja bedeuten, dass literarische Fiktion Wirklichkeit schaffen kann oder zumindest gleichberechtigt neben ihr steht.
Hat denn dieser Gedanke, dieses Erschaffen der Wirklichkeit durch Fiktion nicht irgendwo doch auch einen Haken?
Ja, leider. Und da ist natürlich Clemens J. Setz auch sehr schnell drauf gekommen. Wenn man nämlich an die Politik denkt, an den grassierenden Populismus, dann macht der natürlich durch seine Behauptungen, durch seine Übertreibungen, durch seine mutwilligen Verdrehungen etwas ganz Ähnliches, nämlich er schreibt Geschichten, wirkmächtige Geschichten, und die laufen dann Gefahr, zur Wirklichkeit für sehr, sehr viele Menschen zu werden. Und für diese Stories der Populisten hat Clemens J. Setz heute Abend ein Beispiel gegeben in seiner Rede, dass diese Machtfantasien der Rechten und Rechtskonservativen auf ebenso skurrile wie auch doch recht gruselige Weise anschaulich werden lässt.
Um die Weihnachtszeit erschien ein Werbeclip auf YouTube, in dem, eine historische Stelle, Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache sich selbst spielt. Die Storyline: Ein Ehepaar wird nachts von Geräuschen im Haus geweckt. Die beiden stehen auf, sie entdecken den Vizekanzler in ihrem Wohnzimmer, verlangen von ihm eine Erklärung. Er bringe ihnen ein Weihnachtsgeschenk, beteuert Strache, und zeigt es dem Ehepaar draußen vor dem Haus. Es ist die Stille. Das Pärchen begreift zuerst nicht. Es sei jetzt so ruhig, erklärt Strache, weil die FPÖ alle Fremden aus dem Land geworfen habe.
Ein Video aus der Weihnachtszeit. Im Fall von Strache vor Promka denke ich natürlich erstmal an ein anderes Video, das berühmte, das berüchtigte Ibiza-Video.
Naja, das geht mir ähnlich, das geht wahrscheinlich den meisten Hörern und Hörerinnen ähnlich, und das wäre auch Clemens Setz natürlich so gegangen. Und da kommt was Skurriles ins Spiel, nämlich die Rede, die er heute Abend gehalten hat, die hat er schon im April nicht nur geschrieben, sondern auch abgeben müssen. Das heißt, das war im Grunde eine historische Rede, die jetzt von der Wirklichkeit überholt worden ist, eben von diesem berühmten Ibiza-Video, das ja eben die FPÖ und mit ihr die ganze österreichische Regierung ins Straucheln gebracht hat. Und das Tolle war, dass das im Grunde der fantastischste Moment dieser Rede war, weil nämlich die Prophezeiung, die Clemens Setz in seiner Rede gemacht hat, von der Wirklichkeit bestätigt worden ist. Er hat nämlich gesagt, das haben wir am Anfang schon gehört, dass die Rechten sich selbst abschaffen werden, dass sie ein geschlossenes System produzieren, das ihren eigenen Untergang mitproduziert. Also im Grunde ein luftdicht abgeschlossenes System, und das ist eben nicht überlebensfähig, das erstickt. Und man kann natürlich nur hoffen, dass das nicht nur eine Prophezeiung war, die jetzt einmal mit diesem Ibiza-Video funktioniert hat, sondern dass die generell für den Rechtspopulismus gilt. Aber ich glaube auch, man darf sich natürlich jetzt nicht blind darauf verlassen.
Ging es denn auch um Literatur selbst heute Abend in Klagenfurt zum Auftakt?
Ja, selbstverständlich, das ging es auch. Zum einen in so einer auch selbstkritischen Aufforderung an die Schreibenden und an die Lesenden, dass nämlich Literaten und Lesende ja diejenigen sind, die diese ganzen Geschichten, die zum Beispiel von der Politik geschrieben werden, als Geschichten erkennen können und sie deswegen auch offenlegen und auseinandernehmen können. Das sozusagen als die politische Aufforderung, die an die Literatur gegeben wurde. Und dann gab es auch noch ein bisschen spöttisch einen Hinweis an Schriftsteller und Schriftstellerinnen, auch wieder mit Bezug auf dieses Kayfabe-Phänomen, dass sie sich nämlich doch bitte nicht in die Rolle des Dichters oder der Dichterin allzu unreflektiert verwandeln sollen, also in diejenigen, die ganz hochsensibel nur in absoluter Ruhe und Weltabgewandtheit vor sich hinschreiben können, sondern so ein bisschen mehr Entspanntheit wollte Clemens J. Setz ihnen mit auf den Weg geben. Und dann ging es heute Abend natürlich noch einmal ganz praktisch um die Literatur selbst. Es wurde nämlich die Lesereihenfolge für die kommenden 3 Tage ausgelost. Morgen früh um 10 geht's dann los.
Auftakt zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt mit der Rede zur Literatur von Clemens J. Setz. Wiebke Poromka live aus Klagenfurt zugeschaltet. Frau Poromka, Dankeschön. Wir werden in den nächsten Tagen regelmäßig hier in unserem Programm über den Wettbewerb berichten. Am Samstag zum Beispiel ist Clemens J. Setz dann auch Gast in der Lesart live aus Klagenfurt ab 11.05 Uhr Deutschlandfunk Kultur. Mitte Mai hat der Leipziger Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich in der Zeit einen Artikel veröffentlicht über rechtsgesinnte Künstler. Die würden als letzte Verteidiger der Kunstfreiheit auftreten und die Autonomie der Kunst für sich reklamieren. Kritisiert hat Ulrich auch in diesem Text den Leipziger Maler Neo Rauch. Die Überschrift über diesen Artikel: Auf dunkler Scholle. Nun hat Neo Rauch reagiert, aber nicht mit Worten, sondern mit einem Gemälde, das morgen ebenfalls in der Zeit zu sehen sein wird. Da sieht man einen Maler in einer Dachstube, der auf einem Topf sitzt und dabei ein Bild malt. Anbräuner ist der Titel des Gemäldes, und über diese Reaktion, die man vielleicht auch als Retourkutsche bezeichnen kann, über diese Reaktion möchte ich nun mit Carsten Probst sprechen. Herr Probst, beschreiben Sie doch zunächst noch etwas genauer, was auf diesem Bild zu sehen ist.
Ja, also vielleicht lässt sich das am besten mit einem eigentlich sehr berühmten Bild vergleichen, nämlich mit Karl Spitzwegs Armen Poeten. Der liegt ja auch, also dieser Poet auf einem Dachboden, der liegt da in einem Bett mit einem Regenschirm drüber, umgeben von seinen Büchern. Und bei Rauchs Anbräuner hockt er nun ebenfalls auf so einem Dachboden, sozusagen dem biedermeierlichen Inbegriff der Dichterklause, wenn man so will. Nur eben, dass er nicht dichtet, sondern eben malt. Und dabei sitzt er nicht auf seinem Hocker, sondern auf diesem Hocker selbst ist nochmal ein Topf platziert, in den er nun gerade sein Geschäft verrichtet. Und in das taucht er dann seinen Pinsel in der offenkundigen Absicht, diesem Gemälde, das vor ihm steht, noch etwas Braunton hinzuzufügen. Und auf dem Gemälde ist nun wiederum flüchtig auch eine Figur zu erkennen, die den rechten Arm hebt. Manche erkennen da auch so ein bisschen die angedeuteten Züge von Hitler. Und darunter kann man dann die Initialen W.U. lesen. Also das ist erstmal sozusagen das Setting, das auch ein bisschen an die biedermeierliche Zeit Karl Spitzwegs erinnert.
Der Bildinhalt ist ja zunächst nur indirekt auf den Kritiker Ulrich gemünzt. Hier ist das ein Maler, der mit seinem Exkrementen ein Bild malt, auf dem dann ja auch, Sie haben es beschrieben, Adolf Hitler wahrscheinlich zu erkennen ist, der auch noch durch ein Fenster hinten ins Bild hineinlugt. Das Bild ohne Kontext, ohne das Wissen um die Vorgeschichte, ist eigentlich unverständlich. Kann man sagen, das ist autonom, um mal diesen Begriff zu benutzen? Funktioniert das?
Ja, also autonom ist natürlich ein großes Wort für Kunst. Das ist schon lange umstritten, also auch nicht erst seit Wolfgang Ulrich feststellt, dass bestimmte Pathosformeln jetzt von politischen Kontexten vereinnahmt werden. Autonom soll vielleicht das nochmal zur Erinnerung in Bezug auf Kunst ja erstmal signalisieren, Kunst lässt sich nicht vereinnahmen. Sie folgt auch keiner Funktion oder keinem Zweck. Sie ist sozusagen in dem Sinn nicht mehr bestellt, wie früher vielleicht noch von der Kirche. Sie lässt sich also überhaupt nicht vereinnahmen. Das ist ein bürgerliches Ideal, meines Erachtens nach heute eigentlich nur noch besonders inbrünstig ausgerechnet im Kunsthandel beschworen. Aber viele Leute verbinden mit autonomer Kunst eben auch unverständliche Kunst. Aber das ist natürlich ganz fatal. Van Gogh zum Beispiel finden ja alle toll. Die Sonnenblumen, die sind aus so einer leidenden Inbrunst künstlerischer Autonomie heraus entstanden. Aber ob ein Bild verstanden wird oder nicht, das hängt jedenfalls nicht an der Autonomie.
Lassen Sie uns nochmal auf das Gemälde von Neo Rauch kommen. Das Bild, das der Maler malt, das man also sieht, das Bild im Bild, das ist bereits signiert mit den Initialen WU, also Wolfgang Ulrich. Also ist es dann doch an dieser Stelle zumindest eindeutig. Der Urheber ist eindeutig.
Also ja, es war ja auch angekündigt von Leo Rauch, dass es eine bildliche Replik wohl auf diesen Artikel von Wolfgang Ulrich im Mai in der Zeit geben sollte. Aber wenn es als solche Künstlerkritik am Kritiker gemeint ist, dann steht es damit wiederum auch schon in einer langen Tradition, von James Ensor bis Georg Baselitz. Also als Reaktion auf Ulrichs Artikel wäre es sozusagen selber schon eine ja fast traditionelle Geste. Und ich bin eigentlich positiv überrascht, ehrlich gesagt, dass sich Neo Rauch mal so relativ spontan auch malerisch äußert, so mit einer Art Karikatur auf den Traditionalismus. So direkten Humor habe ich bei ihm und seinen Bildern eigentlich oft vermisst.
Aber nochmal zu der Frage, was vielleicht Neo Rauch veranlasst hat zu dieser Replik, zu dieser Antwort, künstlerischen Antwort. Ist das die Reaktion eines gekränkten Künstlers?
Also offensichtlich, auch wenn man das drumherum, die Berichterstattung drumherum sieht, ist es das Bild eines Künstlers, der sich um einen bestimmten Wirkungsraum vielleicht betrogen fühlt, so kann man das vielleicht sagen. Also er fühlt sich und eine bestimmte Art des Denkens vielleicht auch als also ganz oberflächlich abgestempelt, und das kann ich sozusagen aus menschlicher Sicht in gewisser Weise sogar nachvollziehen. Rauch hat ja nichts verbrochen, er ist ja in dem Sinne auch überhaupt kein rechter Hetzer im Sinn dieses Wortes. Er hat bestimmte Auffassungen, die manchen Leuten nicht gefallen, ganz sicherlich, und die ich auch nicht teilen würde. Aber Sie müssen auch Rauchs Rezeptionsgeschichte nach der Wende dazu zählen. Die ist nämlich auch nicht ganz einfach, auch aus künstlerischer Sicht nicht. Sein Erfolg hat ihn natürlich reich und auch sehr stolz gemacht. Aber er wurde in der Tat ja seit den 90er Jahren als eine Art Trophäe sozusagen als Bildprogramm für den Sieg des Westens über die Sowjetunion, über den Sozialismus auch vereinnahmt, als eine Art Zeitzeuge dieses Sieges. Und auf den wichtigen zukunftsweisenden Formaten von Ausstellungen wie der Documenta war er gerade deswegen auch nie zu sehen und wurde auch nie diskutiert. Das ist natürlich für einen Künstler, der sich schon lange ausgegrenzt fühlt, jetzt mehr oder weniger auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dass er jetzt noch in die Rechtsaußenecke gestellt wird.
Neo Rauchs Gemälde Anbräuner als Reaktion auf einen Artikel des Leipziger Kunsthistorikers Wolfgang Ulrich. In der aktuellen Ausgabe der Zeit ist das Gemälde wiedergegeben. Carsten Probst, Dankeschön. Dass rechtes Denken, Handeln, Agieren und Agitieren in Deutschland zunimmt, ist unbestritten. Die Wahlerfolge der AfD zeigen das eindeutig. Wobei die AfD in Thüringen mit ihrem Vorsitzenden Höcke innerhalb der Partei extrem rechts ist. Das hat Folgen für die Stimmung in Thüringen, für Weimar zum Beispiel. Zur Stadt gehört das Erbe von Goethe, Schiller, Liszt, aber auch Buchenwald. Lange hat die Stadt versucht, das ehemalige KZ oben auf dem Ettersberg auf Distanz zu halten. In den vergangenen Jahrzehnten aber hat sich Weimar immer mehr zur eigenen Geschichte im Nationalsozialismus bekannt. Weimar ist nicht mehr ohne Buchenwald, aber auch nicht ohne das NSGAU-Forum zu haben, zu denken. Das war und ist Konsens in der Stadtpolitik. Diesen Konsens sehen nun aber viele in der Stadt gefährdet. Seit bekannt wurde nämlich, dass die AfD im Stadtrat den Vorsitz im Kulturausschuss erhalten könnte. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich in Weimar umgehört.
Nein, normal sind wir nicht,
bekennt Peter Kleine, Oberbürgermeister der kleinen Stadt Weimar. Denn Weimar sei beladen, geradezu überladen mit Geschichte, mit Kultur, die sich nie nur lokal und selten nur national verortet hat. Bach, Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Liszt, Nietzsche, das Bauhaus, wiesen und strahlten weit über die Provinz, über Deutschland hinaus, meint auch Helmut Seemann, Präsident der Klassikstiftung Weimar.
Das macht den Weimarer Kulturaspekt so bemerkenswert, dass das üblicherweise in den Kapitalen stattfindet. Dort wird gesagt, was französische, was englische, was italienische Kultur ist. Aber in einer besonderen und gerade auf die Kulturgeschichte gerichteten Blick ist Weimar immer auch eine nationale und europäische Angelegenheit.
Und das bringe eine Verantwortung der Lokalpolitiker mit sich, die ihren Wahlkreis weit überschreite. Deshalb wäre auch ein Kulturausschussvorsitzender der AfD kein lokales Problem.
Dann wird die Stadt nicht untergehen, aber es herrscht eben gelegentlich in der Stadt die Vorstellung, Kultur sei immer das Unwichtigste. Und das ist schiere Ignoranz, denn davon lebt diese Stadt, dass es hier auf Kultur ankommt. Und deswegen wäre es ein verheerendes Zeichen.
Die Geschichte Weimars werfe ein klares Licht darauf, was völkische, illiberale Kulturpolitik bedeutet, sagt Volkhard Knigge, Direktor der Buchenwald-Stiftung. Schon vor 1933 haben völkische Kulturpolitiker Spielpläne, Bibliotheken und Museen gesäubert und die Machtübernahme der völkischen und nationalsozialistischen Rechten erprobt.
Und die Ähnlichkeiten zum kulturpolitischen Handeln der AfD liegen ja auf der Hand. Es ist immer wieder die Rede davon, dass Kultureinrichtungen, auch Gedenkstätten, sich an ein sogenanntes Neutralitätsgebot halten sollen. Und natürlich ist völlig klar, wir sind nicht wertneutral im Sinne der Verteidigung und Bewahrung demokratischer Kultur und des damit verbundenen Menschenbildes der unteilbaren Würde.
Volkhard Knigge hat den Thüringer AfD-Funktionären in der Gedenkstätte Buchenwald an offiziellen Gedenktagen Hausverbot erteilt. Das träfe auch einen AfD-Kulturausschussvorsitzenden. Helmut Seemann zeigt dafür volles Verständnis.
Das kann eine Partei, die den Nationalsozialismus und die Verbrechen des Nationalsozialismus für einen Vogelschiss in einer tausendjährig erfolgreichen Geschichte hält, so die Worte des Parteivorsitzenden, jedenfalls in Weimar nicht wirklich vertreten.
Die AfD-Fraktion wollte sich außer mit einem allgemein gehaltenen Protest nicht zu der Frage äußern. Aber die Fraktionsvorsitzende Heike Knatkowski erklärte schon direkt nach der Kommunalwahl:
Wir sind AfD, wir kennen alle unser Parteiprogramm, wir kennen die Belange und natürlich werden wir unsere Arbeit anlehnen an der gesamtpolitischen Ideologie der AfD.
Darin sehen Politiker und Kulturschaffende in Weimar ein Bekenntnis auch zum Landesvorsitzenden der Thüringer AfD, Björn Höcke, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert hat. Dass die AfD überhaupt Anspruch auf den Kulturausschussvorsitz erhebt, folgt der Geschäftsordnung des Stadtrates von Weimar. Jede Fraktion kann sich einen Ausschuss aussuchen, beginnend mit der stärksten, in Weimar der Grünen-Fraktion. Der AfD als kleinster Fraktion mit 11% blieb am Ende der Kulturausschuss. Vorabsprachen, nach der die linke Fraktion, wie seit Jahren üblich, den Kulturausschuss übernehmen sollte, scheiterten. Wobei die Schulzuweisungen kreuz und quer gehen. Helmut Seemann bemerkt suffisant:
Das ist an sich erstmal eine erfreuliche Reaktion, weil es, glaube ich, bisher niemanden gegeben hat, der gesagt hat, ach, das macht doch nichts.
Alle Fraktionen im Weimarer Stadtrat, außer der AfD, wollen inzwischen unbedingt einen Kulturausschussvorsitzenden der AfD vermeiden. Der Oberbürgermeister Peter Kleine gibt sich zuversichtlich.
Eine Wahl ist immer geheim und weiß man nie, wie sie endet. Insofern bin ich mir sicher, dass das bezogen auf die Besonderheit des Kulturausschusses eben keiner von der AfD gewählt wird. Da bin ich mir relativ sicher.
Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine im Beitrag von Henry Bernhard.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der mit 1 Million Euro dotierte Körberpreis für die europäische Wissenschaft geht in diesem Jahr an den deutschen Physiker, Mathematiker und Informatiker Bernhard Schölkopf. Schölkopf habe mit seinen mathematischen Verfahren maßgeblich dazu beigetragen, der künstlichen Intelligenz zu ihren jüngsten Höhenflügen zu verhelfen, teilte die Körperstiftung in Hamburg mit. Weltweites Renommee hat Schölkopf mit seinen Support-Vektormaschinen erlangt. Das sind Algorithmen, mit denen Computer komplizierte Berechnungen schnell und präzise erledigen können. Der Tübinger Forscher sei ein Pionier einer neuen industriellen Revolution, so die Stiftung. Der Körberpreis wird am 13. September im Hamburger Rathaus überreicht. Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag will mit einer Landtagsanfrage die Nationalitäten der Künstler an den Stuttgarter Staatstheatern erfahren. Die Staatstheater reagierten darauf mit scharfer Kritik. Die Anfrage der AfD spricht für sich selbst und sie führt zur Überlegung, was für einen Sinn sich dahinter verbergen könnte, sagte der geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendricks. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn nannte die Anfrage ein Armutszeugnis. Mit rund 1.400 Mitarbeitern aus 50 Nationen sind die Staatstheater der größte staatliche Kulturbetrieb in Baden-Württemberg. Am Samstag soll in Stuttgart gegen die geforderte Auflistung ausländischer Künstler protestiert werden. Die Britin Kate Fowle wird neue Direktorin des Museums MoMA PS1 in New York und damit Nachfolgerin des Deutschen Klaus Biesenbach. Fowle werde ihren Job Anfang September antreten, teilte das Museum mit. Das MoMA PS1 im Stadtteil Queens ist ein Ableger des renommierten Museum of Modern Art in Manhattan und zeigt hauptsächlich zeitgenössische Kunst. Klaus Biesenbach war im März zum Museum of Contemporary Art in Los Angeles gewechselt. Der französische Autor Pierre Michon erhält den Franz Kafka Literaturpreis. Der Schriftsteller wird die mit $10.000 dotierte Auszeichnung am 28. Oktober, dem tschechischen Staatsfeiertag, in Prag entgegennehmen. Pierre Michon schaffte seinen Durchbruch 1984 mit dem Roman Leben der kleinen Toten. Dafür wurde er mit dem Prix France Culture ausgezeichnet. Die Kunsthalle Osnabrück bekommt gleich 2 neue Direktorinnen. Anna Jehle und Juliane Schickedanz vom Verein für zeitgenössische Kunst in Leipzig werden das Haus künftig gemeinsam leiten. Sie treten die Nachfolge von Julia Draganovic an, die zum 1. Juli die Leitung der Deutschen Künstlerakademie Villa Massimo in Rom übernehmen wird. In diesem Jahr erhielt der von Jehle und Schickedanz geleitete Verein für zeitgenössische Kunst in Leipzig den Art Cologne-Preis für den besten Kunstverein im deutschsprachigen Raum.
Die Kulturnachrichten waren das von Rade Jan Jusewitsch. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Soll man witzeln und spötteln, lachen oder weinen, sich aufregen oder gelassen bleiben? In Berlin wird mal wieder ein Bauwerk etwas teurer und ja, später fertig wird es auch. Die Eröffnung des Humboldt-Forums im neuen, auf alt gemachten Berliner Stadtschloss. Die Einzelheiten von Christiane Habermals.
Kontenance ist manchmal alles. Man sah Hartmut Dorgalo, Generalintendant des Humboldt-Forums, seinen Ärger nicht an, als er die schlechte Botschaft verkünden musste. Das Prestigeprojekt der Kulturnation Deutschland ist 10 Monate in Verzug. Statt wie geplant noch im Humboldt-Jahr im Dezember 2019, wird es erst im September 2020 seine Tore eröffnen. Die dafür geplante große Elfenbeinausstellung, die Pars pro Toto für das Konzept des Humboldt-Forums steht und die filigrane Elfenbeinkunst mit Jagd, Wilderei und Artenschutz verbinden wollte, musste verschoben werden. Dorgalo war gezwungen, allen Kooperationspartnern und Leihgebern abzusagen, darunter das Louvre, das Albert und Victoria Museum, das Metropolitan Museum of Arts und das Nationalmuseum in Kenia. Immerhin etwas Gutes konnte er dem Desaster noch abgewinnen.
Wir fühlen uns darin programmseitig bestärkt, dass die Eröffnungschoreografie, die wir hier vorgesehen haben, die eben sich nicht ausschließlich von Baumaßnahmen herleiten lässt, sondern auch inhaltlich und konzeptionell bedingt ist, dass wir dieses Haus von unten nach oben eröffnen, dass diese Eröffnungschoreografie Bestand hat.
Im Klartext, an der häppchenweisen Eröffnung wird festgehalten, nur zeitlich verschoben. Das wird auch deswegen geboten sein, weil alle ihren großen Auftritt haben wollen. Ursprünglich sollte es zum Auftakt zwei getrennte Eröffnungen geben, die des Erdgeschosses und ersten Obergeschosses mit der Elfenbein-Sonderausstellung im Herbst und dann im Februar zur Berlinale, die große Berlin-Schau mit der Berlin-Etage und dem Humboldt-Lab mit dem Protagonisten Michael Müller auf der Bühne. Beides soll jetzt nach den neuen Plänen im September 2020 zusammen eröffnet werden. In zwei weiteren Etappen wird dann bis Mitte 2021 die Dauerausstellung mit den Exponaten aus dem Ethnologischen Museum und dem Museum für asiatische Kunst ihre Pforten öffnen. In unzähligen kleinen Sondereröffnungen, damit die jeweiligen Kooperationspartner der Herkunftsgesellschaften, die extra anreisen, auch gewürdigt werden. Durch die Verlängerung der Baustelle wird das Projekt auch teurer. Von 20 Millionen Euro mehr ist die Rede, immer noch wenig, bei einem Bauvolumen von mehr als einer halben Milliarde Euro und einer bislang 7-jährigen Bauzeit. Doch hinzu kommen Mehrkosten, die den Nutzern entstehen. Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der Kulturprojekte GmbH, die die Ausstellung für das Land Berlin konzipiert, zeigte sich wenig begeistert.
Im Prinzip sind wir fertig oder sind wir im Plan. Und durch diese Verzögerung werden natürlich noch nicht kalkulierte Kosten entstehen. Es sind jede Menge von auch befristeten Arbeitsverträgen, die verlängert werden müssen. Es sind Leihverträge. Es gibt einen relativ großen Handlingsbedarf natürlich, der jetzt dadurch entsteht.
Für Dorgalo und Kulturstaatsministerin Monika Grütters kam das Unheil trotz mancher Vorboten unerwartet. Noch bis April versicherte das für den Bau zuständige Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR, alles bleibe im Zeit- und Kostenrahmen. Zum Offenbarungseid kam es dann kurz nach Pfingsten, als die Behörde einräumen musste, dass es Probleme mit der Klimatechnik und mit dem Brandschutz gebe. Auf einmal hieß es beim BBR, man sei immer von einer Schlüsselübergabe bis Ende 2019 ausgegangen, nicht von einem Eröffnungstermin. Dass dazwischen viele Monate liegen, die gebraucht werden, um die Ausstellung einzurichten und das Haus für die Besucher vorzubereiten, weiß jeder, der mit Bauprojekten zu tun hat. Man fühle sich ausgetrickst, heißt es aus Kreisen der Projektbeteiligten. Und auch den neuen Eröffnungstermin im September 2020 zu halten, wird schwierig. Es heißt, hunderte Bauarbeiter fehlen auf der Baustelle. Zudem habe das BBR vor einem Jahr den erfahrenen Gesamtprojektleiter Volker Grübner von der Baustelle abgezogen, weil er für das neue Besucherzentrum des Bundestages gebraucht wurde. Seitdem litt die Bauaufsicht, Fehler häuften sich, Mängel wurden zu spät bemerkt.
Ja, wir hätten gern noch 200 Leute hier, aber das müssen auch 200 Leute sein, die an der richtigen Stelle arbeiten und die richtigen Arbeiten ausführen. Also insofern ist nicht nur das mit Masse zu erschlagen, sondern mit einem guten Baumanagement,
erklärte Bauvorstand Hans-Dieter Hegner. Grütters will jetzt bei ihrem Kabinettskollegen Horst Seehofer Druck machen, damit das ihm unterstellte BBR mehr Personal zur Verfügung stellt. Sie will das wichtigste Kulturprojekt ihrer Amtszeit endlich eröffnen. Die große Humboldt-Geburtstagsfeier in diesem Jahr soll wie geplant am 13. und 14. September im Humboldt-Forum stattfinden und sei es auf der Baustelle. Und das Haus wird auch als politische Kulisse gebraucht. Im September 2020 plant sie, im wiedererrichteten Preußenschloss anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine große internationale Konferenz zu kolonialen Kontexten zu veranstalten, mit Kulturministerkollegen aus ganz Europa.
Fazit Film.
Morgen ist Donnerstag und Sie wissen, warum ich das an dieser Stelle sage. Morgen kommen nämlich wieder neue Filme in die Kinos. Unter anderem der Gewinner des Max-Ophüls-Preises, Das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich und der mexikanische Spielfilm Nuestro Tiempo des Festivallieblings Carlos Reygadas. Beide Filme hat unser Kritiker Patrick Welinski angesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Susanne Heinrich, sie hat bislang als Schriftstellerin gearbeitet. Nun also hat sie ihr Filmdebüt präsentiert, Das melancholische Mädchen. Wovon erzählt sie, wovon erzählt der Film?
Es klingt jetzt so billig, wenn ich das sage, vom melancholischen Mädchen. Und wir sehen es gleich in der ersten Einstellung. Sie steht mit der Seite zu uns, guckt uns gar nicht an, vor einer Fototapete. Die Südsee spiegelt sich darin so ein bisschen. Sie selbst trägt aber einen Wollmantel, der so ein bisschen am Bein offen ist. Und wir sehen, dass sie darunter wiederum nichts trägt. Und sie raucht und erklärt uns erstmal, warum sie selbst keine gute Hauptfigur für einen Film überhaupt ist.
Melancholischen Mädchen passiert nichts. Sie laufen herum, sie reden, sie haben Sex. Aber das Eigentliche, die Katastrophe, ist immer schon passiert. Und jetzt existiert nur noch ein Zustand. Es gibt keine Höhepunkte, keine Entwicklung, keine Katharsis. Sie werden keine besseren Menschen. Sie bewegen sich nicht von A nach B. Sie springen nicht vom Dach. Man kann von ihnen nichts lernen, außer über die Zeit und den Ort, die sich in ihnen spiegeln. Denn das ist alles, was sie tun. Sie verbringen Zeit an verschiedenen Orten. Und dann, irgendwann, ist der Film vorbei.
Aber dann beginnt er erst. Ich wollte das auch etwas länger stehen lassen, damit man auch den Rhythmus und den Klang dieses Films schon ein bisschen mitbekommt. Denn ab da erzählt der Film in 15 Kapiteln, wie dieses melancholische Mädchen durch Berlin geht und einen Schlafplatz sucht. Und dann ist sie beim Schwangerschafts-Yoga und trifft einen spanischen Gitarrenspieler, der sie mit nach Hause nimmt. Und so nähern wir es so ein bisschen einer Beschreibung eines Hipster-Berlins, der Trauer von jungen Menschen, die nicht zusammenkommen können. Und gleichzeitig dekonstruiert sie so ein bisschen die Kinobilder. Also die Frage, was ist eine Hauptfigur? Und was ist überhaupt eine weibliche Hauptfigur und wie gucken wir sie an?
Das klingt so, wie Sie es beschreiben, Herr Wilinski, nach einem starken Konzeptionsfilm eigentlich. Viel Theorie und wenig klassisches Kino.
Man könnte sagen, das ist eine feministische Diskurskomödie, nur dann geht keiner ins Kino. Und das wäre ein großer Fehler, weil das hier sehr lustig ist, wirklich sehr humorvoll. Diese 15 Kapitel, das sind eher so Tableaus. Ja? Das erinnert schon so ein bisschen an Buster Keaton. Da ist sehr viel visueller Humor dabei. Natürlich ist bei den Dialogen schon sehr viel Diskurs mit dabei. Quasi jede Feuilleton-Debatte der letzten 10 Jahre von Gender über Gleichberechtigung, MeToo ist hier eingeflossen. Das erinnert auch so ein bisschen in dieser Nicht-Einfühlbarkeit in dieses Mädchen an Bertolt Brechts Verfremdungseffekt. Und ich finde es ganz interessant, wie die Regisseurin selber ihren Ansatz und vor allem die Reaktion des Publikums auf ihren Film beschreibt.
Natürlich freue ich mich auch, wenn Leute danach sagen, ich habe Eva Illouz gelesen und das hat mich ganz doll daran erinnert oder ich kenne Laura Mulvey und das ist ein toller Beitrag oder so. Aber am allermeisten freue ich mich eigentlich, wenn Leute davon hinterrücks erwischt werden und irgendwie aus einer Art von Verwirrung oder perplex sein oder so heraussprechen. Und ich habe mich total gefreut über einen Mann, der sich für den 10-sekündige Großaufnahme von dem Penis bedankt hat, weil er gesagt hat, das hat er einfach so noch nie gesehen und das hat ihm bewusst gemacht, was das eigentlich bedeutet, irgendwie 100 Jahre sinnlose Booby-Shots und wie man als Frau vielleicht auch ab und zu Filme guckt und erlebt.
Also sie möchte sehr viel mit diesem Film erreichen und ich finde, es geht auf. Es ist smart und intelligent und auch theoriefreundlich, ohne verkopft zu sein oder irgendwie 3 Uni-Abschlüsse vorwegzunehmen. Es ist wirklich eher französisches Kino, zum Glück aus deutschen Landen. Ein großer Film.
Das melancholische Mädchen von Susanne Heinrich. Kommen wir zum zweiten Film, Nuestro Tiempo, also Unsere Zeit, gedreht vom Mexikaner Carlos Reygadas. Er ist Stammgast auf den großen Festivals in Cannes und Venedig, trotz seines recht schmalen Werkes von gerade mal 6 Spielfilmen. Was macht das Kino von Reygadas aus?
Er war zunächst überhaupt Anwalt für internationales Strafrecht in Brüssel und hat mit 32 Jahren sich selber Kinomachen beigebracht und sofort den Preis in Cannes für das beste Debüt bekommen 2003. Das macht ihm so schnell keiner nach. In seinen Filmen geht es, am Anfang ging das in seinen ersten Filmen vor allem die großen Fragen, wie bei Tarkovsky oder Bresson. Glaube, Vergänglichkeit, der Mensch, Natur. Seine Filme waren immer explizit in der Darstellung von Gewalt und Sexualität. In den letzten beiden Filmen erzählt er sehr viel von sich und seiner Familie. Er ist von Mexiko-Stadt aufs Land gezogen und führt eine sehr offene Ehe. Und das beschäftigt ihn schon in dem vorletzten Film Post Tenebras Lux, wo die Frau und der Mann dann in einen Wald verschwinden und dort seltsame Menschen kennenlernen. Und das ist so eine seltsame, autobiografische Phase, in die sein Werk jetzt tritt.
Also sehr stark autobiografisch geprägt.
Ja, definitiv. Und sein neuer Film, Nuestro Tiempo, sitzt genau da an, ist noch viel radikaler, denn diesmal spielt er selber einen Rancher, er ist ja selber ein Rancher, und seine Frau spielt seine Frau. Und die beiden führen eine offene Ehe und ein amerikanischer Freund kommt auf die Farm und der Mann ermutigt seine Frau, geh doch eine Affäre mit dem einen, der gefällt dir doch. Und irgendwie beginnt dieser Mann, den Ehebruch seiner Frau selber zu inszenieren. Also es ist schon eine Bespiegelung des Regisseurs an sich. Was ich an dem Film so toll finde, und das deshalb lade ich auch viele Leute ein, sich mit dem Werk von Carlos Reigadas bekannt zu machen. Und es ist ein guter Einstiegsfilm dafür, weil er aus dieser Sphäre kommt wie Knausgards Romane. Also es ist Autofiktion, es ist sehr viel von ihm und trotzdem findet er große Kinobilder. Die Kamera fährt durch diese Farm, wir sehen Bullenkämpfe, da spiegelt sich natürlich das Bild des gehörnten Ehemanns mit. Mhm. Und trotzdem sind das sehr tolle, eindrückliche Bilder, die er dafür findet.
Nuestro Tiempo von Carlos Reigadas. Zwei neue Filme, die morgen in die Kinos kommen. Patrick Welinski hat sie uns vorgestellt. Dankeschön. Das Festival Theaterform will immer wieder neu erkunden, wie Darstellerinnen und Darsteller auf der einen und das Publikum auf der anderen Seite einander begegnen können. Im dunklen Theaterraum zu sitzen und einfach zuzuschauen, das steht bei diesem internationalen Festival eher nicht auf dem Programm. Das Festival wechselt Jahr um Jahr zwischen Hannover und Braunschweig. Jetzt ist wieder Hannover an der Reihe und Michael Lages berichtet.
Die Wanderung beginnt am Küchengarten mitten in Linden, Hannovers einstigem Arbeiterviertel. Wohin schickt uns der argentinische Regisseur Marco Carnale im Projekt über die Geschwindigkeit des Lichts, sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit in den Alltag der Geschichte, wo vor bald 80 Jahren eine jüdische Gartenbauschule im Stadtteil Ahlem zur Außenstelle vom KZ Bergen-Belsen wurde und wo jetzt in einer Islamschule um die Ecke in einer Medresse Zugewanderte und Deutsche einander die eigenen Geschichten erzählen, Lieblingsmusik inklusive.
Marmorstein und Eisen bricht, aber meine Liebe nicht.
In der Ägidienkirche im Zentrum einer Ruinenstätte des Gedenkens an die Opfer von Faschismus und Krieg endet das Projekt mit einem ziemlich komplexen Laienspiel. Bürger unterschiedlichster Herkunft erzählen von Omas und Enkeln der Flucht aus Syrien und der Suche nach vergessenen Toten. Die Stadt hört zu, die Stadt spielt mit. Mehr als sonst sieht es in diesem Festivaljahrgang so aus, als würde das Theater an sich eigentlich gar nicht mehr gebraucht, jedenfalls nicht, um das klassische Gegenüber von Bühne und Publikum zu etablieren. Für Kurzzeit etwa, ein Projekt des Russen Konstantin Steschik, wird nur ein ursprünglich leerer Raum benötigt, in diesem Fall die Bühne des Schauspielhauses. Vollgerümpelt ist sie mit wild gemischtem Mobiliar. Auf Stühlen, Couches und Sofas dazwischen wartet Publikum darauf, dass irgendetwas geschieht. Aber nur aus Kopfhörern machen sich die Themen der Installation bemerkbar, das Altern und das langsame Verdämmern im Vergessen. Auch werden wir Zeuge eines zum Verzweifeln komischen Palavers zwischen Vater und Sohn, wobei der Alte, 98 Jahre alt, regelmäßig vergisst, was der Junge im Satz zuvor gesagt hat. Derweil erzählen auf der kleinen Bühne des Hauses afrikanische Frauen von Schmerz und leidvollen Erfahrungen mit weiblicher Genitalverstümmelung. Zwischen den Berichten vom Grauen und zuvor, sehr wichtig, von der Tradition der Geschlechterbilder in ihren Ländern, singen die sieben Frauen. Und es wirkt wie ein Wunder, wie sich die traditionelle Gemeinschaft im Gesang gegen allen Schrecken behauptet. My body belongs to me, mein Körper gehört mir, ist ein Manifest von Aktivistinnen. Auch ein anderes Projekt mit diesem Anspruch kam gut ohne Theater aus. Mohammed Al-Attar hat mit Omar Abu Sada und Bissana Al-Sharif eine Spurensuche in den Trümmern der einstigen syrischen Kulturmetropole Aleppo arrangiert. 10 Stück Publikum werden da mit Puzzlestücken aus einer Art Stadtplan auf verschiedene Viertel verteilt und hören von einem Albtraum.
Vor einem Monat etwa wachte ich von einem schrecklichen Albtraum auf. Ich war in unserem Viertel in Aleppo, wusste aber den Weg zu unserem Haus nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht finden.
Dann setzt sich eine Art Pate uns gegenüber. Im Handy hat er die Stimme eines früheren Bewohners unseres Viertels dabei. Dessen Heimat war der Bürgersteig vor dem Haus.
Soweit ich mich zurückerinnern kann, gibt es vor unserem Haus einen Bürgersteig. Mein Papa wollte uns immer im Blick behalten. Deswegen trafen wir uns immer alle mit den Kindern der Nachbarschaft auf diesem Bürgersteig.
10 Minuten erzählt dieser Pate im Stimmengewirr mit allen anderen vom Leben im Viertel. Dann ist jeder und jede von uns gefordert, der Stimme aus dem Handy eine eigene Erinnerung auf Band zu sprechen. Die Installation beschwört große Nähe, mehr als erste Bekanntschaft, aber mit dem Fremden kann und will sie nicht stiften. Nach nicht einmal einer halben Stunde ist Schluss. Je eine knappe Stunde lang hören wir an anderer Stelle im Video wildfremden Menschen zu, die im Projekt des Schweizers Mats Staub von Geburten und Sterbefällen in den jeweiligen Familien erzählen. Auch diese Geschichten berühren, ja, aber immer nur im Augenblick. Was fehlt da eigentlich? Vielleicht der lebendige Transfer, die Verwandlung, die doch eigentlich das Theater stiftet. Ein echtes Marathonstück, das dann auch wirklich die Künste des Theaters fordert, kommt noch, die Odyssee aus São Paulo. Ein anderer Kraftakt stand am Beginn, Lokis, die polnisch-litauische Produktion des Regisseurs Lukas Twarkowski. Sie verquillt drei Horrorfabeln, aber Twarkowskis eher fahrige Ästhetik unternimmt gar nicht erst den Versuch, uns den Fabeln selber folgen zu lassen. Zu wenig, um die Lust anzustacheln auf den Zauber, die Magie des Theaters. Den findet allerdings auch das Festival selber in diesem Jahr wohl nicht ganz so wichtig.
Bis zum Wochenende dauern die Theaterformen in Hannover, Michael Lages berichtete. Und nun der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel, auch bei ihm ein Thema: Neo Rauch und sein Gemälde Anbräuner.
Vielleicht wird es Neo Rauch schon bald bereuen, dass er auf den Vorwurf des Kunsthistorikers Wolfgang Ulrich, der Künstler trage mit seinem rechten Denken zur Verschiebung des politischen Klimas bei, mit einem allzu eindeutigen Gemälde geantwortet hat. Die Zeit aber dürfte sich über den exklusiven Abdruck des Werks Der Anbräuner noch lange freuen, in dem Rauch den Kunsthistoriker als Maler darstellt, der nicht mit der Wahrheit, sondern mit den eigenen Ausscheidungen arbeitet. So formuliert es Martin Machowetz in dem Begleittext zur gemalten Replik. Rauch fühle sich nicht nur in diesem Fall denunziert als Mann am rechten Rand. Der Künstler habe in Interviews mehrfach seinem Gefühl Ausdruck verliehen, dass eine linke Moral das Alltagsleben und vermehrt auch Kunst und Kultur dominiere und all jene, die nicht in das politisch korrekte Weltbild passten, gleich mit Verdammnis bestrafe, paraphrasiert Machowetz Rauch und zitiert ihn dann wörtlich. In den Debatten seien die gendersensiblen Jünglinge gleich mit dem Fallbeil zur Hand. Das Fallbeil gendersensibler Jünglinge, nämlich seiner Studenten an der Harvard University, hat der Juraprofessor Ronald Sullivan erfahren, wie man Christian Zaschkes Artikel für die Süddeutsche Zeitung entnimmt. Sullivan ist einer der Anwälte, die den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein verteidigen, dem sexuelle Nötigung bis Vergewaltigung in zahlreichen Fällen vorgeworfen wird. Auf dem Universitätsgelände waren plötzlich Graffitis mit der Aussage »Nieder mit Sullivan« zu lesen. Sullivan und seine Frau wurden nach den studentischen Protesten von der Universitätsleitung als Vorsteher eines Studentenwohnheims abgesetzt, wo sie Ansprechpartner in akademischen wie persönlichen Angelegenheiten waren. Nun hat sich Sullivan in der New York Times zum ersten Mal öffentlich zu all dem geäußert, was wiederum die SZ wiedergibt. In einem Rechtsstaat hätten auch Menschen, die die Gesellschaft verachte, ein Recht auf einen guten Anwalt. Die Harvard-Universität habe vor dem studentischen Protest kapituliert. Der deutsche Leser erinnert sich da wohl unweigerlich an die Alice-Salomon-Hochschule Berlin, die aufgrund von Studentenprotesten ein angeblich sexistisches, aber tatsächlich einfach nur schönes Gedicht Eugen Gomringers an der Hochschulfassade übermalen und durch ein politisch korrektes und belangloses einer Lyrikerin ersetzen ließ. Christian Zaschke zitiert Ronald Sullivan so: Wütende Forderungen und nicht stringente Argumente scheinen heutzutage die Politik an Universitäten zu bestimmen. Nicht nur an Universitäten, denkt man, wenn man Wieland Freunds Artikel im Feuilleton der Welt liest. Es geht um Good Omens, die Amazon-Serie zum gleichnamigen Buch von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Irgendwo in der englischen Provinz ist der Antichrist geboren, aber ein Engel und ein Dämon beschließen, Armageddon zu sabotieren, weil es ihnen auf der Erde einfach viel zu gut gefällt, fasst Freund die Serie zusammen. US-amerikanische Christen, die Teil der Return-to-Order-Bewegung seien, forderten nun in einer Online-Petition die Absetzung der Serie. Skandalös etwa, dass Gott von einer Frau gesprochen wird. Skandalös, dass der Antichrist ein kleiner, netter Junge sei, gibt Freund die Kritik der Gläubigen wieder. Und skandalös schließlich, dass die vier Reiter der Apokalypse Motorrad fahren. Man fragt sich, was die 20.000 Unterzeichner zu Goethes Faust sagen würden und der komischen Rolle, die dieser seltsame Mephisto darin spielt. Für Wieland Freund ist die Kritik vor allem ignorant. In seinen Worten: Und die Ignoranz der Unterzeichner hat eine ganze Weile sogar den eigentlichen Adressaten der Petition geschützt. Ursprünglich nämlich hat man von Netflix verlangt, eine Serie einzustellen, die bei Amazon läuft.
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.